Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Seit Jahresbeginn gibt es in Deutschland wieder eine staatliche Kaufprämie für Elektroautos und bestimmte Plug-in-Hybride. Aufgelegt hat sie das Bundesumweltministerium. Beantragen kann man diese Prämie aber erst ab Mai, dann gilt sie allerdings rückwirkend für alle Neufahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2026 zugelassen wurden. Abhängig vom Einkommen und der Zahl der Kinder kann eine Familie maximal 6.000 Euro für ein E-Fahrzeug bekommen und bis zu 4.500 Euro für ein Hybridfahrzeug. Wer mehr verdient als 60.000 Euro im Jahr, bekommt allerdings nur die Basisprämie von 3.000 Euro bzw. 1.500 Euro für Hybridfahrzeuge. Wird diese neue Kaufprämie nun den Durchbruch bringen für die E-Mobilität in Deutschland und ist das überhaupt wünschenswert? Darüber spreche ich mit dem Professor für Volkswirtschaft Ulrich van Suntum. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Professor van Suntum, wenn man das Wort E-Autoprämie hört, dann hat man ja so ein leichtes Déjà-vu. Man fühlt sich an die Merkel-Zeit erinnert. Da hieß die Prämie für E-Autos noch Umweltbonus und den gab es immerhin 7 Jahre lang, bis er dann ganz plötzlich verschwand. Wie erfolgreich war denn diese Prämie damals?
Naja, Frau Arndt, es ist ja so, dass eigentlich die E-Autos nur gekauft werden, weil es eine solche Prämie gibt. Und trotz der Prämie hat der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen eigentlich nie ein Fünftel überschritten. Also war durchaus begrenzt und es werden vor allem Dienstwagen als E-Autos geordert. Privatpersonen kaufen weniger E-Autos. Insofern begrenzte Reichweite bzw. begrenzte Wirkung dieser E-Auto-Prämie und vor allen Dingen aus volkswirtschaftlicher Sicht halte ich das für sehr fragwürdig.
Also die erste E-Auto-Prämie war schon nicht besonders erfolgreich. Jetzt wird also von der Regierung Merz mit 3 Milliarden Euro Steuergeld wieder versucht, die nicht sonderlich an E-Mobilität interessierten Bundesbürger zum Kauf von E-Autos zu überreden. Was hat das alles eigentlich noch mit freier Marktwirtschaft zu tun?
Ja, damit hat es eigentlich gar nichts mehr zu tun. Subventionen für eine neue Technik, insbesondere für eine solche Technik, die auf eine bestimmte Infrastruktur angewiesen ist, Ladestationen und so weiter, die kann man eine Zeit lang vertreten, wenn man sagt, das ist eine interessante Technik und die kann überhaupt nur durchbrechen, wenn wir sie eine Zeit lang subventionieren, sodass diese Ladetechnik überhaupt erstmal entsteht. Aber über den Punkt sind wir ja lange hinaus und obwohl inzwischen sehr viele Vorteile für E-Autos. Es ist ja nicht nur diese Kaufprämie, sondern es sind viele andere Vorteile damit verbunden. Vorhanden sind, werden die E-Autos also nur sehr begrenzt nachgefragt. Also sie müssen zum Beispiel keine Kfz-Steuern bezahlen. Oft können sie frei parken, da wo andere bezahlen müssen. Sie können Busspuren nutzen. Sie kriegen Zuschüsse für diese Wallboxen. Es gibt verbilligten Strom. Und sie müssen auch den Nutzwert eines E-Autos zum Beispiel nur mit 0,25% des Wertes pro Jahr versteuern, während normale Autos mit 1% Nutzwertbesteuerung, wenn das als Dienstwagen gefahren wird. Also massive Vorteile gibt es schon immer, aber die Wirkung ist eben sehr begrenzt, weil E-Autos eben auch sehr große Nachteile auch für den Verbraucher haben und volkswirtschaftlich sowieso.
Sie sprechen die Nachteile an, die ja zumindest bisher da waren. Man braucht eine Ladeinfrastruktur, die Strompreise sind hoch und dann ist da ja auch noch die mangelnde Reichweite der E-Fahrzeuge, gerade im Winter. Daran kann ja eine Kaufprämie auch nichts ändern. Sind diese 6.000 Euro dann eher ein Lockmittel oder ein Pflaster für die E-Autokäufer, um den Schmerz zu lindern?
Ja, die Politik will ja partout die E-Autos durchsetzen. Und Sie haben die geringe Reichweite schon angesprochen. Daran kann die Prämie natürlich nichts ändern. Ich sag mal scherzhaft, die 4 Feinde des E-Autos sind Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Also wenn es zu heiß ist, dann müssen Sie die Klimaanlage anstellen, dann sinkt die Reichweite noch mehr, weil Sie ja dafür Strom brauchen in der Kälte. Also im Winter brauchen Sie die Heizung, bei Regen müssen Sie den Scheibenwischer anstellen. Das reduziert alles die Reichweite. Und es kommt noch dazu, diese Autos haben auch eine geringe Nutzungsdauer, weil die Technik sehr schnell voranschreitet. Für Ihr altes E-Auto, das Sie vielleicht vor 5 oder 6 Jahren gekauft haben, bekommen Sie kaum noch irgendetwas. Der Wertverlust ist hoch. Die Batterieleistung lässt nach mit der Zeit. Das weiß jeder auch vielleicht von seinem E-Bike, dass das so ist. Und die Batterien sind ja das Teuerste an dem Auto. Also da brauchen Sie schon massive Subventionen, um diese Nachteile für die Leute einigermaßen auszugleichen.
Das neue Prämieninstrumentarium ist ja sehr ausgeklügelt. Man könnte auch sagen, etwas kompliziert. Die Prämienhöhe, ich hatte es schon versucht zu erklären, die hängt davon ab, ob es sich um ein reines Elektrofahrzeug oder ein Hybridmodell handelt. Dann darf das Einkommen nicht zu hoch sein und die Anzahl der Kinder zählt auch noch rein. Hat sich das Bundesumweltministerium damit eine besonders soziale Maßnahme ausgedacht? Oder geht der Schuss vielleicht nach hinten los und es profitieren am Ende doch eher die wohlhabenderen Familien?
Ja, das sowieso, weil E-Autos sind ja nun mal sehr teuer und wenn sie es privat kaufen wollen, das können sich ohnehin nur Wohlhabende leisten. Aber dass man das verbengt mit Sozialpolitik und Familienpolitik, ist ohnehin ein Fehler. Wir Ökonomen sagen immer, ein Ziel, ein Mittel. Man soll nicht mit einer Waffe auf verschiedene Ziele gleichzeitig schießen, denn dann trifft man keins so richtig. Und das ist leider typisch so für die Politik, dass sie die Dinge immer miteinander vermengt, außerdem noch Sozialpolitik damit betreiben will. Das wird der Sache nicht gerecht und ist weder für die Sozialpolitik noch für die Verkehrspolitik dann ein wirklich gutes Mittel.
Fraglich ist ja auch, ob die Prämie von den Autohändlern am Ende nicht einfach auf den Kaufpreis draufgeschlagen wird.
Naja, dann hätte sie natürlich keinen Erfolg. Die Autohändler sind sowieso nicht so richtig glücklich mit den E-Autos, insbesondere die Leasingfirmen, denn die Leute geben die nach einer gewissen Zeit zurück und die Leasingfirmen wissen dann nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, weil wie gesagt, ein altes E-Auto ist nicht mehr viel wert, also da gibt es ohnehin viele Probleme, aber dass sie das so einfach aufschlagen können, glaube ich nicht. Aber das Hauptproblem, was wir hier haben, ist, dass die ganze Förderung des E-Autos eigentlich eine, Sie haben schon gesagt, nicht marktwirtschaftliche und auch nicht wirklich sinnvolle Maßnahme ist. In einer Marktwirtschaft sollte es Technologieoffenheit geben und es sollte Wettbewerb geben um die richtigen Systeme. Und viele Vorteile, die die Politik dem E-Auto zuschreibt, existieren ja in Wirklichkeit gar nicht. Zum Beispiel wird gesagt, das E-Auto würde das Klima schonen. Aus mehreren Gründen ist das gar nicht richtig. Zum einen wird das E-Auto auch von der EU offiziell als emissionsfrei eingestuft. Aber das gilt natürlich nur für das Auto auf der Straße. Das hat keinen Auspuff. Der Auspuff ist aber praktisch in dem Kraftwerk, das den Strom liefert. Und je nachdem, wie dieser Strom produziert wird, und wir produzieren immer noch viel Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken, entsteht natürlich da dann CO2-Ausstoß. Den müsste man ehrlicherweise da reinrechnen in die Bilanz. Und die Produktion eines E-Autos erfordert zum Beispiel ein Drittel mehr CO2-Ausstoß als bei einem herkömmlichen Verbrenner-Auto. Das liegt also daran, insbesondere an den Batterien. Die Produktion von Batterien ist extrem CO2-emittierend. Das wird auch verschwiegen und nicht eingerechnet. Feinstaub zum Beispiel. Viele Leute sagen ja, der Diesel muss weg, der produziert zu viel Feinstaub. Aber der Feinstaub wird weniger von den Motoren produziert, sondern vom Reifenabrieb und vom Bremsabrieb. Und da haben E-Autos kaum einen Vorteil. Die haben ja auch Reifen und Bremsen. Die haben sogar einen höheren Reifenverschleiß als normale Verbrenner. Erstens, weil die Batterien so schwer sind. E-Autos wiegen also eine ganze Menge. Und zweitens, weil die so ein hohes Drehmoment haben. Ist jetzt ein bisschen technischer Ausdruck. Also die beschleunigen ja sehr schnell. Und das geht aber auf die Reifenlebensdauer. Also diese ganzen Vorteile, die dem E-Auto zugeschrieben werden, existieren in dieser Form überhaupt nicht. Und Sie müssen ein E-Auto schon sehr lange fahren, um einen Vorteil dann letztlich beim CO2-Ausstoß zum Beispiel gegenüber dem normalen Verbrennermotor zu haben.
Eine weitere Wirkung der E-Auto-Prämie könnte auch sein, dass die Deutschen vermehrt billige Importfahrzeuge zum Beispiel aus China kaufen. Das befürchtet zumindest der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Ist das aus Ihrer Sicht ein reales Szenario?
Ja, ist ein durchaus reales Szenario. Und auch hier muss man wieder sagen, dass die Politik sich das wohl nicht wirklich gut überlegt hat. Wir haben bei den Verbrennermotoren einen riesigen Wettbewerbsvorteil immer gehabt in Deutschland. Die Automobilindustrie ist nicht immer nur die Vorzeigeindustrie und die Vorzeigebranche in Deutschland gewesen. Sie hat wirklich auch großen technologischen Vorsprung gehabt, den die Chinesen nie hätten aufholen können. Und jetzt vernichten wir im Grunde genommen unsere bewährte Verbrennertechnologie und ersetzen sie durch eine Technologie, wo die Chinesen Vorteile haben. Weniger technologischer Art, aber sie haben riesige Kostenvorteile. Und darum wird also diese E-Auto-Prämie, was das betrifft, tatsächlich eher der chinesischen Industrie zugutekommen als unserer eigenen. Und es kommt noch etwas anderes hinzu. Sie brauchen für die Produktion von E-Autos und auch vor allen Dingen von Batterien bestimmte Rohstoffe, die wir in Deutschland fast gar nicht haben, also insbesondere diese sogenannten seltenen Erden, die kommen zu 90% auf dem Weltmarkt aus China. Wir brauchen Kobalt, das kommt, soweit ich weiß, aus Afrika. Wir brauchen Lithium für diese Lithiumbatterien, das kommt aus Südamerika. Wir selber haben diese Rohstoffe nicht. Wir machen uns also zugleich noch extrem abhängig von anderen Ländern, indem wir ausschließlich auf E-Autos setzen. Ich will damit nicht sagen, dass E-Autos per se schlecht wären. Also insbesondere im Stadtverkehr haben die sicherlich auch ihre Vorteile. Aber es ist grundsätzlich falsch und gefährlich, nur auf eine Technologie zu setzen und diese sogar den Menschen vorzuschreiben, wie das mit dem Verbrennerverbot ab 2035 ja geschehen soll, statt hier flexibel zu bleiben, damit auch weniger erpressbar zu sein.
Also wenn ich das so höre, was Sie da sagen, dann ist dieses ganze Setzen auf E-Mobilität doch absolut nicht gut für unser Land und nicht gut für unsere Wirtschaft. Warum tut die Bundesregierung das dann trotzdem?
Die Hauptbegründung ist natürlich die Klimapolitik. Und hier liegen auch eine Reihe von Irrtümern vor. Zum Beispiel ist es so, wenn Sie jetzt ein E-Auto kaufen und Ihren Verbrenner dafür verschrotten oder irgendwie ins Ausland schaffen oder so, dann wird nicht wirklich CO2 gespart, sondern es verschiebt sich nur der CO2-Ausstoß. Das liegt daran, dass wir in der Europäischen Union ein sogenanntes Emissionshandelssystem haben. Und da ist die insgesamt emittierbare CO2-Menge in der Europäischen Union definitiv gedeckelt. Sie brauchen nämlich, um eine Tonne CO2 zu emittieren, eines dieser Emissionszertifikate. Und die werden an der Börse gehandelt. So, und wenn Sie jetzt weniger CO2 emittieren, dann verkauft die entsprechende Firma, die das CO2-Zertifikat bisher hatte und halten musste, dieses an irgendjemand anderen und irgendjemand anders in der Europäischen Union emittiert genau das CO2, was sie einsparen. Mit anderen Worten, das CO2-Emissionsrechte-System ist zwar ein sehr effizientes und sinnvolles System, weil es, wie gesagt, den Gesamtausstoß von CO2 definitiv deckelt. Aber wenn sie zusätzlich noch Subventionen, Prämien oder gar Verbote als weitere Mittel der Klimapolitik einsetzen, dann führt das nur zu einer außerdem auch noch ineffizienten Hin- und Herschiebung des CO2-Ausstoßes in der Europäischen Union, aber es wird kein Gramm CO2 zusätzlich gespart. Die meisten Menschen wissen es gar nicht, aber die Politiker müssten es eigentlich wissen. Ich würde mal sagen, die eine Hälfte der Politiker versteht es nicht und die andere Hälfte will es nicht verstehen, weil sie ganz andere Ziele hat als die Klimapolitik und die Klimapolitik als ein willkommenes Mittel betrachtet, um diese Ziele durchzusetzen.
Was sind diese anderen Ziele?
Naja, Sie müssen mal sehen, die Grüne Partei, was hat die denn immer schon für Ziele gehabt? Die waren schon immer gegen das Automobil, die waren schon immer gegen das Einfamilienhaus, die waren schon immer gegen, ich sage jetzt mal salopp, das bürgerliche Leben. Und jetzt haben Sie mit der Klimapolitik ein Mittel in der Hand, um all diese Ziele unter dem Vorwand der Klimapolitik durchzusetzen. Und das machen Sie ja auch. Also auch die Deindustrialisierung. Die Grünen sind nie ein Freund der Schwerindustrie oder auch der Automobilindustrie gewesen. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, die loszuwerden und eine scheinbare grüne Idylle in Deutschland zu schaffen, die aber zu massiven Wohlstandseinbußen führen wird. Also insofern ist zumindest bei denjenigen, die die Mechanismen verstehen, und die gibt es natürlich auch bei den Grünen, ich habe auch schon Vorträge bei denen gehalten, die müssten eigentlich wissen, dass es besser geht, aber sie wollen eben diese Ziele durchsetzen mit der Klimapolitik und missbrauchen eigentlich das Klimaargument, um diese Dinge durchzusetzen.
Die neue E-Auto-Prämie wirkt ja auch so ein bisschen wie mit der heißen Nadel gestrickt. Ab 1. Januar gilt die Prämie schon, aber das Beantragungsportal im Internet ist noch gar nicht fertig. Es wird voraussichtlich im Mai fertig sein. Ist das normal, dass ein neues Instrument so holterdiepolter eingeführt wird?
Ja, das ist leider normal. Die Politik, die wir heute betreiben, nicht nur in diesem Bereich, ist ja alles andere als nachhaltig. Das gilt auch für die Steuerpolitik, das gilt für viele andere Politikbereiche hin und her, Hü und Hott. Nehmen Sie mal die Heizungsgesetze, jetzt gibt es da ja eine neue Entwicklung, dass man das also zumindest ein bisschen abmildert, was da ursprünglich der Herr Habeck mal reingeschrieben hat. Also es gibt keine Verlässlichkeit der Politik und Verlässlichkeit der Politik war immer eines der wesentlichen Elemente einer funktionierenden Marktwirtschaft. Wie sollen sich denn die Verbraucher und vor allen Dingen Unternehmen einstellen auf das, was kommt, wenn das nicht mehr verlässlich ist? Wie sollen sie vernünftig Investitionen planen? Wie soll ich auch als Privater verlässlich zum Beispiel die Frage beantworten, in was für ein Auto soll ich denn jetzt investieren, wenn es vielleicht in wenigen Jahren dann zumindest in Städten schon nicht mehr fahren darf? Das ist ja auch alles holterdiepolter gegangen. Also hier ist ganz grundsätzlich ein Problem unserer Politik, dass wir zu erratisch die Dinge verändern, weil den Politikern gerade irgendwie wieder was eingefallen ist, auf das sich die Leute dann eben in kürzester Zeit einstellen müssen. Und auch die Behörden natürlich.
Über die Kaufprämie für E-Fahrzeuge und Hybride in Deutschland sprach ich mit dem Professor für Volkswirtschaft Ulrich van Suntum. Ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich, Frau Arndt.